Lieber Zuhörer, es folgt der zweite Vortrag einer elfteiligen Vortragsreihe von Wilhelm Pahls von Sonntag, den 10.10.2010 in der Seidensticker Halle in Bielefeld. Das Thema lautet: Es gibt einen Gott und jeder wird ihm persönlich begegnen.
Es gibt einen Gott und jeder wird ihm persönlich begegnen. Das ist heute Morgen unser Thema. Es gibt einen Gott. Und jeder wird ihm persönlich begegnen. Ich möchte mit einem Bibeltext beginnen, mit einem Abschnitt aus dem Alten Testament heute Morgen, und zwar Psalm 139, Vers 1 bis 4 und dann Vers 7 bis 10. Ein Psalm Davids. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Wohin kann man gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Westmeer, so würde auch dort deine Hand mich fassen und deine Rechte mich halten. Ich will mal etwas zurückgehen in der Geschichte. Ich habe heute Morgen mich lange damit beschäftigt, zurückgedacht. Es gab eine Zeit, da kam ein neues Wort auf in Deutschland. Das Wort hieß Landflucht. Man sprach darüber, man schrieb darüber, man konnte es lesen. Landflucht. Das war richtig bedrohlich. Die Leute wollten in die Stadt. Sie verließen ihre Wohnungen, ihre Häuser und wollten in der Stadt wohnen. Und das ging dann so einige Zeit, eine längere Zeit. Und mit einem Mal wurde das Ganze umgekehrt. Dann kam ein neues Wort auf, wurde viel gebraucht. Das hieß Stadtflucht. Viele Leute wollten wieder ins Dorf. Sie wollten ein Haus im Grünen. Sie wollten etwas Garten um sich herum haben. Stadtflucht. Und noch etwas später, ich erinnere mich sehr gut an die Diskussion in den Zeitschriften und da und dort, kam ein neues Wort auf, das hieß Kirchenflucht. Ihr erinnert euch sicher alle gut daran. Die Klage in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche. Tausende, Zehntausende sind ausgetreten, haben ihren Kirchen den Rücken gekehrt. Nun, für alle diese Schritte gibt es begreifliche Gründe. Die kann man eigentlich auch ohne Risiko tun. Aber es gibt eine Flucht, eine andere Flucht, die habe ich noch nicht erwähnt, die ist lebensgefährlich. Und das ist die Flucht vor Gott. In Jeremia 2, Vers 13 steht, da sagt Gott selbst: Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und suchen sich Brunnen, die löchrig sind. Oh, wie viele, viele Menschen gibt es, die leben ohne Kirche, ohne Bibel, ohne Gebet, ohne Gott. Viele Menschen sind heute auf der Flucht vor Gott. Sie fliehen in den Lärm, sie fliehen in die Masse, ins Abenteuer, in den Atheismus, in die Sucht, in die Sünde. Manche sind formell noch Mitglieder irgendeiner Kirche, aber Gott hat in ihrem Leben keinen Raum mehr. Gott wird im Alltag einfach ignoriert, wegdiskutiert. Man ist auf der Flucht vor Gott. Flucht vor Gott. Ihr Lieben, das ist eigentlich eine ganz große Torheit. Denn nichts braucht der Mensch im Leben und im Tod mehr als ihn. Und auf der anderen Seite ist das auch sehr gefährlich. Denn ob wir das wollen oder nicht, Gott spricht einmal das letzte Wort. Gott spricht einmal das letzte Wort über jedem Leben. Man kann ihn nicht ausschalten. Man kann ihn nicht abschütteln. Ich habe einmal eine ganz schlimme Geschichte gehört. Eine wahre Begebenheit, liegt schon etwas zurück. Da fährt eine Mutter am Morgen mit dem Fahrrad zum Einkaufen. Auf dem Weg zum Supermarkt muss sie ein Gleis überqueren. An der Stelle keine Schranken. Und da ist ein Blinklicht. Die Frau ist unterwegs, hat die Gleise überquert und ist auf dem Weg zum Supermarkt. Und der kleine Junge, der Dreijährige, hat gesehen, wo die Mutter langgefahren ist und wollte ihr nach. Ja, er hat sich dann auf den Weg gemacht und ist der Mutter nachgelaufen. Und als die 10-jährige Tochter, die aufpassen sollte, das sah, war der Junge schon ein ganzes Stück vom Haus weg. Und gerade als er auf dem Gleis stand, hörte er seinen Namen und blieb stehen. Und dann rief die Schwester, komm zurück, aber er kam nicht. Aber der Zug kam. Und als die Schwester den Zug kommen sah, hat sie geschrien, der Zug kommt. Der Junge hat irgendwie nicht richtig geschaltet. Und als der Zug schon ganz nah dran war, hat er die Hände vors Gesicht getan. Und im nächsten Moment hat es geknallt oder geklatscht. Der Junge wurde zerfetzt von der Lokomotive. Ihr Lieben, diesem Jungen, dem möchten wir vielleicht zurufen, Junge, du kannst die Augen zukneifen. Es gibt eine Lokomotive. Du kannst die Hände vors Gesicht legen. Es gibt trotzdem eine Lokomotive. Du könntest sogar noch die Daumen in die Ohren bohren. Es gibt eine Lokomotive. Und im nächsten Augenblick wird sie da sein und dich zerschmettern. Und genauso möchte man manch einem Menschen, der die Augen vor Gott verschließt, zurufen. Es gibt einen Gott. Du kannst machen, was du willst, sagen, was du willst, denken, was du willst. Es gibt einen Gott. Und plötzlich wird er vor dir stehen. Und so wie es in der Bibel steht, mit ihm haben wir es zu tun. Oh, wie viele Menschen sind auf der Flucht. Es gibt Leute, die sagen, aber ich will mit Gott gar nichts zu tun haben. Das geht nur nicht. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 13 steht, seinen Augen ist alles offenbar und unverhüllt. Und dann heißt es da, und mit ihm haben wir es zu tun. Ob wir das wollen oder nicht. Mit ihm haben wir es zu tun. An Gott kommt keiner vorbei. An Gott kommst auch du nicht vorbei. Gott lässt sich nicht abschütteln. Wir leben in einer Zeit, in der Millionen und Abermillionen Menschen auf der Flucht sind. Auf der Flucht vor den Eltern, auf der Flucht vor der Verantwortung, auf der Flucht vor dem Gesetz. Manche, das ist ganz traurig, fliehen sogar aus dem eigenen Leben. Jetzt will ich noch eine andere Flucht erwähnen, die sehr, sehr oft praktiziert wird. Das ist die Flucht vor sich selbst. Die Flucht vor der eigenen Vergangenheit. Vieles im Leben ist nicht in Ordnung, das weiß man auch. Aber das wird einfach verdrängt, das wird überspielt. Man will nicht darüber nachdenken. Und wenn man dann vielleicht zufällig in so eine Versammlung kommt und dann eine ernste Predigt hört, dann sagt man vielleicht zu sich selber, naja, das mag für einige gelten hier, aber nicht für mich. So schlecht bin ich nun auch nicht. Und wenn man gerade diesen Menschen irgendwo auf frischer Tat ertappt und dann mal seinen Finger auf diese wunde Stelle legt und sagt, guck mal da, das ist doch nicht in Ordnung. Dann entschuldigt er sich vielleicht damit, dass er sagt, aber das macht doch jeder. Das macht doch jeder. Das ist doch nicht so schlimm. Einmal ist kein Mal. Aber wer so redet, ist auf der Flucht, ich möchte es noch einmal sagen. Der ist auf der Flucht vor Realitäten, die man nicht abschütteln kann. Es gibt ein ganz gefährliches Versteckspiel. Und das ist eigentlich geistlicher Selbstmord. In der Schweiz passierte Folgendes. Da ist ein Junge, 14 Jahre alt, der zu Hause hinterm Haus auf der Wiese schon öfter mit dem Auto seines Vaters gefahren ist, hat da seine Privatfahrschule gemacht. Der Vater hat ihm das auch alles erklärt und das ging schon ganz gut. Und irgendwann kam sie abends nach Hause, es war schon dunkel, Vater und Sohn, und dann hat der Sohn gebettelt: Papa, lass mich doch mal fahren. Zum ersten Mal auf einer richtigen Straße. Du weißt doch, ich kann fahren und du sitzt ja daneben. Lass mich doch mal fahren. Später Abend, kein Verkehr. Und der Vater hat eingewilligt, kurz auf die Seite, sind umgestiegen, der 14-Jährige an Steuer, und dann ist er losgebraust. Dann kamen sie ins Dorf und da kam gerade ein Betrunkener von der Seite. Der war erst auf dem Fußweg und mit einmal latschte nach links auf die Straße, direkt vors Auto, wurde vom Auto erfasst und kam zu Tode. Sie sind beide gleich rausgesprungen, inzwischen kamen noch andere. Dann kam auch die Polizei, das wurde alles aufgenommen. Natürlich hat der Vater seinen Führerschein gezeigt. Für alle war klar, der Vater ist gefahren. So wurde das aufgenommen und das hat auch kein großes Nachspiel gegeben. Die konnten das irgendwie glaubwürdig erklären. Der Mann war betrunken. Der war betrunken, einfach so unverhofft vors Auto gesprungen. Und dann vergingen die Jahre. Dieser Junge, der ist fast verrückt geworden. Nachts hat er davon geträumt. Immer wieder erlebte er diesen schrecklichen Aufprall im Traum. Manchmal schweißgebadet aufgewacht. Und er wurde älter. Und dann hat er seinen Führerschein gemacht. Und er wurde noch älter. Aber diese innere Not, die blieb. Und dann hat er gesagt: Ich wandere aus. Ich wandere aus nach Kanada. Das hat er dann auch gemacht. Wie die Geschichte weitergegangen ist, weiß ich nicht. Ihr Lieben, man kann alles Mögliche unternehmen auf dieser Flucht. Aber derselbe Mann, der in Zürich, Kloten, eingestiegen ist ins Flugzeug, derselbe Mann ist ja in Kanada ausgestiegen. Dasselbe Herz, dieselbe Vergangenheit, dieselbe Schuld. Ich weiß nicht, wie es ihm da jetzt geht. Ihr Lieben, wir können diese Dinge nicht ungeschehen machen. Es gibt nur eine einzige Stelle, bei der das möglich ist. Bei Gott, bei Jesus. Aber da gehen solche Leute in der Regel ja nicht hin. Das ist schlimm. Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute Verderben. In Jesaja 53, Vers 1 steht, aber wer glaubt das? Wer glaubt das? Das war damals schon so. Der Prophet hat darunter gelitten. Man kann mit den Menschen über ihre Sünde reden, aber die hören gar nicht zu. Und die zuhören, die glauben das nicht. Ist doch nicht so schlimm, macht doch jeder. Wer glaubt unserer Predigt? Es gibt so viele Diesseitsträumer. Es gibt Leute, die sagen, die wollen mit Gott ja nichts zu tun haben. Die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Sie haben kein Auge für Gott. Sie haben kein Auge für Auferstehung, für Gericht, für die Ewigkeit. Das ist ganz furchtbar. Ich hatte früher mal einen Kollegen, er war kein Christ, und ich hatte mit ihm einiges geredet über meine Erlebnisse, über meinen Glauben. Und dann sagte der Kollege, ich höre ihn fast jetzt noch, so von oben herab, so überlegen, sagte er, ich bin ein Realist. Ich war in seinen Augen keiner. Er sagt, ich bin ein Realist. Und für das, was du mir da sagst, bin ich viel zu nüchtern. Ich habe damals gedacht, du bist ein nüchterner Narr. Ich habe ihn nicht verachtet, nein, denn ich habe ja früher ähnlich gedacht und ähnlich gelebt. Aber heute weiß ich, die bibelgläubigen Menschen sind die eigentlichen und die wirklichen Realisten. Und die Ungläubigen sind Irrealisten. In Hosea Kapitel 13, Vers 9 steht, da sagt Gott, das ist dein Verderben, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Lieber Zuhörer, wenn du gegen die Bekehrung bist, davon war vorhin schon die Rede und darüber werde ich auch immer wieder sprechen, wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen die Bibel? Wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen Gott? Wenn du gegen die Bekehrung bist, dann tritt das ein, was hier steht. Das ist dein Verderben, das ist dein Untergang, sagt Gott, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Und ich frage mich oft, warum ist das nur so? Warum handeln viele Menschen so töricht? Man lässt sich doch sonst nicht betrügen. Jedenfalls nicht ohne weiteres. Wenn einem was Wertvolles gestohlen ist, dann ruft man die Polizei. Und wenn jemand mit dem Lohn nicht zufrieden ist, geht er zur Gewerkschaft. Wenn jemand in einen großen Betrugsskandal verwickelt ist, dann nimmt er sich wahrscheinlich einen Rechtsanwalt. Doch im Entscheidendsten, das es überhaupt gibt, da lässt man sich betrügen. Jemand hat einmal gesagt, der Satz ist ganz schön heftig, aber es stimmt. Wenn du nicht für Christus arbeitest, beschäftigt dich der Teufel. Wenn du nicht für Christus arbeitest, dann beschäftigt dich der Teufel. Aber manch einer hat sich so daran gewöhnt, dass er es gar nicht mehr merkt, wer ihn beschäftigt. Gott kann man nicht abschütteln. Er ist da. Steh doch einmal dazu. Und deine Sünde kannst du auch nicht abschütteln. Sie ist da, auch in deinem Leben. Steh doch einmal dazu. Wir sind hier in einer Evangelisation. In einer Evangelisation wird bekanntlich sehr offen geredet. Aber wenn Evangelisten auch gerade über Sünde und über dieses ganze Gebiet so offen reden, dann geschieht das doch aus Liebe, das muss ich sagen. Jedenfalls bei mir ist das so und ich denke, dass das bei anderen Evangelisten auch so ist. Ich weiß nicht, wie viel hundert oder tausend Mal ich schon gebetet habe, Herr Jesus, erfülle mein Herz mit deiner Liebe. Das bete ich fast jeden Tag. Herr, erfülle mein Herz mit deiner Liebe. Ich möchte gern so predigen können, dass die Leute merken, dass ich sie liebe. Und wenn ich die ernstesten Dinge sage, ich möchte das gern so sagen können, dass die Leute merken, dass ich sie liebe, dass ich ihnen helfen möchte. Gott ist Liebe. Gott ist der beste Arzt. Stell dir einmal vor, da wird ein Kind plötzlich krank, bekommt eine ganz schreckliche, eine schlimme Krankheit oder vielleicht ist es ein Unfall oder irgendetwas und der Vater ist Arzt. Dem Kind kann doch gar nichts Besseres passieren. Der Vater wird eine gründliche Untersuchung machen, so gründlich wie nur möglich. Der Vater möchte gern eine genaue Diagnose stellen. Ja, kein Fehler. Um dann das Beste, das richtige Mittel anzuwenden. Warum? Weil er sein Kind lieb hat. Ihr Lieben, der Vater im Himmel hat noch mehr Liebe als ein Vater auf der Erde. Der Vater im Himmel möchte unser Heil, unsere Rettung. Er möchte das Beste. Und darum macht er eine gründliche Untersuchung. Darum stellt er eine genaue Diagnose, um dann das beste Heilmittel anbieten zu können, das es überhaupt gibt. Das Heil in Jesus. Man hat die Bibel manchmal mit einem Spiegel verglichen und ich finde, das ist auch ein ganz wunderbares Bild. Wenn man in die Bibel hineinsieht und liest und liest und liest, dann wirkt die Bibel wie ein Spiegel. Man sieht in der Bibel sein eigenes Bild, seinen eigenen Zustand. Und die Bibel redet nicht drumherum. Die Bibel zeigt uns unseren wirklichen Zustand und manch einer ist dabei schon erschrocken. Aber wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir in der Bibel auch in Gottes Angesicht. Dann sehen wir seine ausgestreckten Hände. Dann sehen wir das Erlösungswerk von Golgatha. Und dann kommt das große Angebot, wenn Gott uns dann zeigt, diese ganze Schuld, die ist zwar schlimm, aber genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Wenn du damit zu Jesus kommst, dann wird dir vergeben. Wenn du Jesus aufnimmst, wirst du ein Gotteskind, wirst gerettet für alle Ewigkeit. An Gott kann man sich aber nicht vorbeimogeln. Gott möchte, dass wir ehrlich sind und uns stellen, ihm stellen und dann seine Liebe und seine Vergebung erleben. Ich denke, manche von euch kennen die Geschichte von David. David war ein König in Israel. David war ein frommer Mann. Dafür war er auch bekannt. Er hat viele wunderbare Psalmen geschrieben und Gott hat ihn gewaltig gebraucht. Aber dann kam eine Zeit im Leben des David, es war eine ganz dunkle Zeit. David fiel in Sünde, es kam sogar zum Ehebruch, es kam sogar zum Meuchelmord. Aber für seine Umgebung war er immer noch der gläubige Mann, der fromme König. Die Leute drumherum wussten ja nicht, dass das Ehebruch war. Der Mann war ja angeblich im Krieg gefallen und warum sollte er die Witwe nicht heiraten? Aber er war mit dieser Frau schon vorher im Bett, als der Mann noch lebte. Und David hatte dafür gesorgt, dass der da draußen umkam. Das war ein ganz gemeiner Zug. Und dann hat David diese Frau zur Ehefrau genommen. Das wusste keiner. Nur einer, sein Freund Joab. Aber sonst wusste das keiner. David hat fromm gespielt, aber Gott wusste es auch. Ihr Lieben, wenn ich diese Geschichte Davids so studiere, dann staune ich immer wieder über die Liebe Gottes. Was Gott für eine Geduld hat. Gott hat natürlich mit David geredet, aber David hat nicht hingehört. Gott hat in der Nacht mit David geredet, aber David wollte es nicht hören. Da wurden die besten Speisen aufgetragen, aber David hatte keinen Appetit. David ist abgemagert. David ist sogar krank geworden. In der Nacht, wenn alle im Königshaus schliefen, hat David sich von einer Seite auf die andere gewälzt. Es wurde immer schlimmer, es wurde immer schlimmer. Aber dahinter stand Gott. Dahinter stand Gott, der Geist Gottes hat gewirkt. Immer wieder hat der Geist Gottes ihn an diese schlimmen Sachen erinnert. Und David hat weitergemacht, weiter geheuchelt, ein ganzes Jahr lang. Und dann hat Gott noch einen Versuch gemacht. Er hat den Propheten Nathan beauftragt, mit David zu reden. Ihr Lieben, das war die Liebe Gottes. Dann kam der Prophet Nathan zu David ins Haus und legte ihm den Finger auf die Brust und sagte: David, du bist der Mann, nachdem er ihm vorher etwas erklärt hatte. Und dann brach David zusammen, innerlich und äußerlich. Also diese Geschichte, die hat mich schon öfter bewegt. David stellte sich Gott. Er hörte endlich richtig zu. Lieber Zuhörer, mach doch das auch. Vielleicht hat Gott schon alles Mögliche bei dir unternommen. Wir haben vorhin in einem Zeugnis gehört, dass da jemand war, der wusste seit Jahren, ich sollte mich bekehren und hat es immer wieder aufgeschoben und er wurde nicht froh. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen, dem es ähnlich ergangen ist. Seit Jahren redet Gott mit dir, aber du hast nie richtig zugehört. David stellte sich Gott endlich. Er hörte zu. David hätte die Macht gehabt, den Nathan wegzuschaffen. Aber David hörte zu. Zweitens, er stand zu seiner Sünde. Er gab sie zu. Mach doch das auch. Und drittens, er bekannte seine Sünde. Er bat um Vergebung. Mach das doch auch. Mach das doch heute. Und dieser Sonntag kann der größte Tag in deinem Leben werden. Ich hatte mal eine Evangelisation irgendwo im Zelt. Und direkt neben dem Zeltblatt war ein riesiges Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim, alles zusammen. Und jeden Morgen kam der Milchmann dorthin und brachte eine große Menge Milch für dieses Heim. Und er kannte dort im Heim eine ältere Dame, die hat er bei der Gelegenheit kurz besucht, hat ihr einen Einladungszettel gebracht und ihr das gesagt, hier nebenan steht das Zelt, das ist ja nicht weit und sie sind noch gut auf den Füßen. Sie sollten das unbedingt einmal hören. Das und das Thema, kommen Sie doch heute Abend. Und die Frau kam, hat die Versammlung miterlebt und am anderen Morgen kam der Milchmann wieder mit seinem Fahrzeug dorthin, um die Milch abzuliefern. Und dann kam es zur Begegnung mit dieser Frau, die er vorher eingeladen hatte, die am Abend vorher da war. Er konnte sie kaum begrüßen, dann fiel die Frau schon über ihn her und hat losgelegt und hat geschimpft und hat über mich geschimpft und über diese Mission und dann den Milchmann angegriffen. Wie konnten Sie das tun? Wie konnten Sie das tun? Sie kennen doch den Mann sicher, der da redet. Wie konnten Sie mich dazu einladen? Ich habe die schlimmste Nacht meines Lebens hinter mir. Die alte Dame hat gesagt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Die ganze Nacht nicht geschlafen. Was der da gestern Abend alles gepredigt hat. Ihr Lieben, als der Milchmann mir das erzählte, da habe ich gedacht, das war wahrscheinlich meine beste Predigt in diesen 14 Tagen. Die hat das Herz erreicht, hat eine Frau so richtig getroffen, im tiefsten Innern, dass sie nicht nur ein paar schlaflose Minuten oder Stunden hatte, sondern eine schlaflose Nacht. Und ich habe schon oft darum gebetet, das muss ich euch sagen. Aber ich darf auch sagen, aus Liebe. Ich habe schon sehr, sehr oft darum gebetet, Herr Jesus, mach doch das. Herr Jesus, wirke das. Du hast die Macht dazu, mach doch. Dass Leute, die hier in die Versammlung kommen, das alles hören und sich trotzdem nicht bekehren, mit ihrer ganzen unvergebenen Schuld nach Hause gehen. Herr, mach doch, dass sie nicht einschlafen können, dass sie nicht loskommen davon, dass sie weiterdenken müssen bis in die Nacht hinein. Stimmt das wirklich, was ich da gehört habe? Ist das wirklich so? Steht das wirklich in der Bibel? Herr, mach doch, dass die Leute nicht zur Ruhe kommen, dass sie keinen Schlaf finden, bis sie dann bei dir die Vergebung gefunden haben. Nun, jene Frau aus dem Altersheim habe ich nicht persönlich kennengelernt. Ich gehe mal davon aus, dass sie überhaupt nicht mehr wiedergekommen ist. Und das ist eigentlich ganz, ganz traurig. David hat es anders gemacht. David stellte sich Gott, er hörte zu. Er stand zu seiner Sünde, er gab sie zu. Er bekannte seine Sünde, er bat um Vergebung. Mach es doch auch so. Und dann steht da von David, er wurde glückselig. Das hat er selber geschrieben. Glückselig der Mensch, dem seine Sünden vergeben sind. Glückselig der Mensch. Irgendwo hatte ich eine Zeltevangelisation, da hatten wir jeden Abend im Vorprogramm, bevor es richtig losging, einen großen Jugendchor auf der Bühne. Der Hauptchor saß schon hinten und vorne vor dem Hauptchor stand dann der große Jugendchor und sang einfach Kurzlieder, als fröhliche Heilslieder. Wir gehen singend unseren Weg und wir sind fröhlich, denn Gottes Gnade hat uns volles Heil gebracht. Oder Menschen, die zu Jesus fanden, gehen fröhlich durch die Welt. Jesus gibt Freude, Freude, die nie vergeht. Und ich saß dann noch da vorne und hatte dieses schöne Bild vor mir. Was sind das für beneidenswerte Leute, die das mit Überzeugung sagen können, die das mit Überzeugung singen können. So merkwürdig es auch klingt, auf Golgatha, diesem eigentlich traurigsten Ort, den es auf der Erde gegeben hat, ist die wahre Freude geboren. Da ist der wahre Friede geboren. Da hat Gott einen Bund gemacht mit den Menschen, die guten Willens sind. In einem Lied heißt es, O Golgatha, du Trauerort, wo Jesus einst sein Blut vergoss. O Golgatha, du Freudenort, wo mir des Heiles Quelle floss. Lieber Zuhörer, vielleicht gehörst du zu irgendeiner Kirche. Vielleicht gehst du auch manchmal zum Gottesdienst. Vielleicht hast du sogar schon viele Predigten gehört. Vielleicht warst du auch schon manchmal in Evangelisationen und hast ganz deutliche Botschaften gehört über Sünde und Gnade, über Bekehrung, über Wiedergeburt, über Ewigkeit. Vielleicht ist schon einige Male die Einladung an dein Herz ergangen. Du kannst dich erinnern, ja, damals da, damals da. Aber du hast nie den letzten Schritt getan. Und heute Morgen sitzt du hier und du weißt ganz genau, ich bin nicht bekehrt. Ich habe das zwar alles auch schon gehört und ich kenne einige Leute, die das erlebt haben, aber ich persönlich, ich bin nicht bekehrt. Lieber Zuhörer, bitte mach doch das heute Morgen. Heute ist Sonntag. Du musst nicht zur Arbeit. Das Mittagessen kann man etwas verschieben. Ich mache das fast jeden Sonntag. Es gibt Sonntage, da komme ich überhaupt nicht dazu, weil es so viele Gespräche gibt. Bitte komm doch nach der Predigt in den Seelsorgerraum. Da, wo der rote Punkt auf der Tür ist, da bin ich immer gleich nach der Predigt. Komm doch heute und mach das heute fest. Und dieser Tag wird der größte Tag deines Lebens. Deine Mitgliedschaft irgendwo in der Kirche, die rettet dich nicht. Und deine Bekanntschaft mit bekehrten Leuten, die rettet dich auch nicht. Und wenn du viele Predigten gehört hast, die retten dich auch nicht. Ihr Lieben, es gibt keine Predigt, die einen Menschen rettet. Durch eine Predigt können einem die Augen geöffnet werden. Aber eine Predigt kann nicht retten. Ein Lied kann nicht retten. Ein Lied kann sehr hilfreich sein auf dem Weg zu Jesus. Aber das Lied kann nicht retten. Gerettet wirst du, wenn du persönlich deine Entscheidung triffst. Deine Entscheidung ist entscheidend. Deine Begegnung. Ich komme nochmal zum Anfang zurück. Ich habe vorhin etwas gesagt über Landflucht, über Stadtflucht, über Kirchenflucht. Nun, das kann man für alles problemlos hinter sich lassen. Aber Gott kann man nicht abschütteln. Gott lässt sich nicht abschütteln. Und deine Sünde kannst du auch nicht einfach abschütteln. Und wenn jemand das versucht, dann betrügt er sich selbst. Und sein Weg führt ins Gericht und in die ewige Nacht. In der Bibel steht, es ist schrecklich, einmal in die Hände des Richters zu fallen. Aber das muss ja nicht dein Weg sein. Du kannst dich ja heute stellen, so wie David es getan hat, kannst deine Schuld abladen und dein Weg führt in die Freiheit. Wenn du der größte Sünder der ganzen Stadt wärst, wenn du gerettet werden möchtest, darfst du sicher sein, Jesus kommt dir mit offenen Armen entgegen. Er starb auf Golgatha für die Sünde der Welt. Es gibt keine Sünde, die ausgeschlossen ist. Das gibt es nicht. Egal, welche Sünde jemand getan hat, dafür starb Jesus. Er starb für die Sünde der Welt. Er starb nicht nur für einige besonders ausgesuchte Leute. Manche scheinen zu meinen, er wäre nur für die Katholiken gestorben. Und meine sogar, es gäbe eine allein selig machende Kirche. Ihr Lieben, so etwas kennt die Bibel nicht. Jesus ist nicht nur für die Weißen gestorben. Jesus ist nicht nur für die Mennoniten gestorben. Jesus ist für alle gestorben. Für alle. Für jede Sünde. Für deine Sünde. Das, was du in deiner Kindheit getan hast, in deiner Jugend, in deinem Leben, im Verborgenen oder öffentlich. Deine Lüge. Deine Lieblosigkeit, deine Unversöhnlichkeit, deine Rechthaberei, dein Hochmut, dein Stolz, dein Aberglaube, Eifersucht, Zank und Streit und Hass und Fluchen, deine schlechten Gedanken, deine verkehrten Worte, deine sündigen Handlungen. Das alles ist eingeschlossen. Dafür gab Jesus sein Blut und sein Leben. Du darfst kommen und von einer Minute auf die andere nimmt Jesus dir diese ganze Vergangenheit weg. Er löscht sie aus, als wäre das alles nie gewesen und er gibt dir ein neues Leben. Ich will euch ein kleines Erlebnis erzählen. Als unser Martin, unser Jüngster, nun jetzt ist er erwachsen, verheiratet, hat Kinder und ist Missionar, als unser Martin noch ein kleiner Junge war, hat er zuerst mit Bleistift geschrieben in der Schule, ganz am Anfang. durften sie alle mit Bleistift schreiben. Und dann nach einiger Zeit wurde umgestellt und dann mussten sie mit Tinte schreiben. Damals noch richtig mit Tinte. Hatte jeder einen Füller, ist ja schon lange her. Und dann war er zu Hause und hat seine Schularbeiten gemacht und da ist ihm irgendeine Panne passiert. Da ist irgendwas verkehrt, hat er wohl einen Fehler gemacht beim Schreiben und dann hat er das gesehen. Er hatte schon viel geschrieben und dann wollte er das wegradieren, aber das ging nicht, so wie früher beim Bleistift. Und dann hat er ein bisschen den Daumen nass gemacht und gerieben und dann ging die Schrift weg. Aber das Papier auch. Mit einem Mal hatte er ein Loch auf der Seite in seinem Heft. Und dann saß er da. Und dann fielen auch noch Tränen darauf. Das war eine Sauerei. Das ganze Blatt sah schlimm aus. Nun, ich habe das jetzt nachher gesehen. Ich saß etwas entfernt und war an meiner Arbeit und irgendwann merkte ich, dass Martin da rumdruckste und schluckste und da habe ich gefragt, Martin, was ist passiert? Und er wollte nichts sagen. Und da bin ich aufgestanden, hingegangen und dann sah ich das da. Oh, sah das aus. Und dann habe ich gesagt, Martin, pass auf, ich helfe dir. Dann hat er gesagt, das geht nicht. Sag ich, doch, ich weiß, wie das geht. Ich kann dir helfen. Und er hatte Angst vor der Schule und vor der Lehrerin und wenn die das sieht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Martin, die sieht das nicht. Aber er war so davon überzeugt, die sieht das, das kann man doch nicht wegmachen, er hatte das ja selber probiert. Dann habe ich gesagt, Martin, ich weiß, was wir machen können. Die Lehrerin sieht das nicht, das können wir wegmachen und dann hast du wieder ein schönes Blatt. Und dann wurde er richtig böse, aber das geht nicht weg. Und ich blieb bei meiner Behauptung, Martin, das können wir wegmachen, ich helfe dir. Und gib's mir das Heft. Und dann gab er mir das Heft und dann habe ich das Blatt rausgetrennt. Dann habe ich das daneben gelegt und gesagt, jetzt schreibst du das noch einmal. Aber das Blatt hier nimmst du natürlich nicht mit zur Schule. Das sieht die Lehrerin nicht. Dieses saubere Blatt, das nimmst du damit. Und der Martin hat gestrahlt. Ihr Lieben, das wurde mir zu einer richtigen Predigt. Es wurde mir zu einer richtigen Predigt. Was haben manche Leute für ein schlimmes Leben hinter sich? Wie viel Schmiererei, wie viel ist da verkehrt gelaufen? Man hat da selbst dran herumgedoktert, man wollte das verbessern, man wollte das sogar unsichtbar machen, dass das ja nicht rauskommt, wenn das die anderen wüssten, wenn das meine Eltern wüssten und so weiter und so weiter. Man hat alles Mögliche unternommen. Ihr Lieben, wenn Jesus kommt, dann nimmt er diese Seite weg. Er nimmt die ganze Seite weg, deine eigenen Mühungen haben nicht geholfen. Jesus nimmt das alles weg, das ganze alte Leben nimmt er weg und du darfst noch einmal ganz von vorne anfangen. Oh, wie viele Menschen haben das erlebt. Ich habe das erlebt, als ich 20 Jahre alt war. Da habe ich meine ganze Geschichte, die alte Geschichte, die war schlimm, bei Jesus abgegeben. Und er hat mir alles vergeben, von einer Stunde auf die andere, war alles erledigt. Und ich durfte ganz neu beginnen. Unser Thema heute: Es gibt einen Gott und jeder wird ihm persönlich begegnen. Lieber Zuhörer, warte doch nicht, bis du im Gericht ihm gegenüberstehst und dann das Urteil von ihm empfangen wirst, das dir sicher nicht gefallen wird. Sondern stell dich doch freiwillig. Stell dich doch freiwillig. Was Gott für eine Geduld hat mit uns Menschen, also darüber staune ich oft. Das sehen wir sehr stark im Leben von David. Es gibt viele andere Beispiele in der Bibel, dass Gott Geduld hat. Irgendwann ist das dann mal zu Ende und irgendwann schlägt auch das Herz das letzte Mal und dann gibt es keine Gelegenheit mehr. Aber was Gott für eine Geduld hat, das verwundert mich oft. Ich sage euch einmal ein ganz interessantes Erlebnis. 1985 war ich das erste Mal in Russland. Das war damals gar nicht so einfach. Und in Kirgisien war ich etwas länger, konnte dort predigen, war dort in dem großen Bethaus in Frunze, heute Bischkek. Es war gerade Erntedankfest alles überfüllt. Und wir haben wunderbare Dinge da erlebt, 1985. Alles heimlich, man konnte ja da nicht so frei arbeiten wie heute, vor der Wende. Und in der Versammlung, damals in Frunse, saß ein junger Mann. Der wollte eigentlich gar nicht. Die Eltern haben ihn überredet, die haben auf ihn eingeredet und du komm mit, wenigstens heute ist Erntedankfest und so weiter. Und so war er mitgekommen. Aber das, was er da hörte, besonders das, was ich sagte, hatte ihm überhaupt nicht gefallen. Er war richtig wütend auf mich. Das, was seine Eltern da machten und in der Gemeinde, das alles gefiel ihm gar nicht. Er wollte anders leben. Er wollte frei sein und sein Leben genießen. Er hatte so seine Pläne. Nun hatten sie ihn überredet, er hat das alles gehört, aber dadurch wurde der Widerstand noch größer. Er war auf der Flucht vor Gott. Und dann gab es die Möglichkeit, auszureisen nach Deutschland. Einige Verwandte waren schon hier und dann wurden die Anträge gestellt und dann konnte er ausreisen. Und dann kam er, inzwischen war er 18, und dann kam er ohne seine Familie nach Deutschland. Die Sache hatte er abgehakt und war in Deutschland, wollte ein neues Leben beginnen und endlich von diesen Frommen weg sein. Davon gab es so viele da in Frunse. Endlich raus und ein neues Leben beginnen. Und dann war er in Deutschland, da irgendwo in der Gegend von Paderborn, hat er eine Arbeit gefunden. Aber in der Firma waren einige Christen. Das hat ihn geärgert und er hat schon überlegt, ob er sich nicht eine andere Stelle sucht. Hier sind ja auch Christen in der Firma. An einem Abend kommt er zu seinem Auto, dann ist ein Einladungszettel hinter der Windschutzscheibe. Er macht das auf und sieht mein Bild. Sieht mein Bild und meinen Namen. Aber dann hat er sich geärgert. Jetzt ist der Pals auch hier. Den hatte er doch da schon in Frunse erlebt und sich so über mich geärgert. Und nun ist er hier irgendwo in Deutschland und jetzt ist dieser Pals auch da und redet hier. Und dann vergingen die Wochen und die Monate und immer wieder kamen Christen, haben ihn angesprochen und so weiter. Und er hat sich geärgert. Und dann erfuhr er von der Möglichkeit, auszuwandern nach Paraguay. Dann hat er sich da erkundigt und dann die Papiere in Ordnung gebracht und dann durfte er auswandern nach Paraguay. In Paraguay, er hatte noch keine Stelle, er lief in Asunción herum, war gerade angekommen in Paraguay, in der Hauptstadt, war da in Asunción. Mit einmal sieht er ein Plakat und auf dem Plakat mein Bild und mein Name. Das dritte Mal. Dann hat er vor diesem Plakat gestanden. Ihm wurde ganz anders. Von David steht, nein, von dem verlorenen Sohn steht im Lukas-Evangelium, er schlug in sich. Und ich glaube, das ist damals passiert bei dem jungen Mann, er schlug in sich. Er hat lange vor diesem Plakat gestanden, an Frunse gedacht, an Deutschland gedacht. Jetzt bin ich hier in Paraguay und jetzt ist er auch wieder hier und evangelisiert. Dann hat er da die Adresse gelesen, dann hat er sich auf den Weg gemacht und kam dann an in Mennoheim in Frunse und hat da gefragt, wissen Sie, wo der Herr Pals aus Deutschland wohnt? Und dann haben sie gesagt, ja, der hat hier sein Zimmer. Oh, könnte ich mit dem sprechen? Und dann haben sie ihn zu meinem Zimmer geführt am Nachmittag. Er konnte mich fast nicht begrüßen. Der stand da vor mir und zitterte und fing an zu weinen. Dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Ihr Lieben, das war auch für mich ergreifend. Dann habe ich dem jungen Mann den Heilsplan erklärt. Und dann sind wir zusammen auf die Knie gegangen. Im Mennoheim, in Asunción in Paraguay, in Südamerika. Und dann hat dieser junge Mann sein Leben Jesus übergeben. Das war ein Erlebnis. Und ich habe wieder einmal gestaunt über die Geduld Gottes, dass Gott so viel Geduld mit ihm hatte und ihm noch eine dritte Chance gab. Aber das steht ja in der Bibel, dass Gott mit jedem Menschen zwei oder dreimal in besonderer Weise redet um seine Seele vom Verderben zu erlösen. Dann vergingen Jahre und ich hatte irgendwo eine Evangelisation in Deutschland. Mit einem Mal steht ein Mann vor mir, ein junger Mann. Das Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor. Und er fragt mich, kennen Sie mich noch? Das war der junge Mann, der in Asunción neben mir am Bett gekniet hatte. Inzwischen war er verheiratet. Es hatte ihm dann doch nicht so zugesagt in Paraguay. Er war wieder zurückgekommen, nun mit Familie nach Deutschland. Was sind das für wunderbare Geschichten? Lieber Zuhörer, ich wünsche so sehr, dass du Gott die Gelegenheit gibst, auch in deinem Leben Geschichte zu schreiben. Ich weiß nicht, wie oft er dich schon gerufen hat. Ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten er dir schon gegeben hat. Und heute Morgen sitzt du hier und du weißt ganz genau, ich bin nicht gerettet. Ich bin nicht wiedergeboren. Bitte, nimm doch diese Gelegenheit wahr. Bitte komm doch heute Morgen. Die anderen mögen heimgehen, aber du, schau jetzt nicht auf die Uhr. Nimm dir noch die Zeit. Komm in den Seelsorgerraum. Lass uns zusammensitzen. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Darf ich noch eine Frage stellen? Wenn du merkst, der Tank ist bald leer, der Zeiger ist schon ganz unten oder die rote Lampe blinkt schon länger, was machst du dann? Was machst du dann? Du fährst zur Tankstelle. Wenn du Zahnschmerzen hast und sie werden schlimmer und schlimmer, wo gehst du dann hin? Was machst du dann? Wenn du kein Brot mehr im Haus hast, fast nichts mehr zu essen, wo gehst du dann hin? Was machst du da? Ihr Lieben, ich wollte damit nur Folgendes sagen. Wir gehen immer an die richtige Stelle. Wir haben ein Bedürfnis, und dann machen wir uns auf den Weg. Und wir gehen immer an die richtige Stelle. Wir wissen, dafür ist der zuständig, dafür ist das Geschäft zuständig, das bekomme ich dort. Wir gehen immer an die richtige Stelle. Und jetzt frage ich dich, lieber Zuhörer, wo gehst du mit deiner Sünde hin? Bitte sei doch mal so gut zu deiner eigenen Seele. Such jetzt eine Antwort. Vielleicht hast du noch gar nichts unternommen auf dem Gebiet. Bitte komm heute Morgen. Ich lade dich ein. Bitte komm heute Morgen. Geh an die richtige Stelle. Dieser Sonntagvormittag, dieser Gottesdienst kann zu deiner größten Erfahrung werden. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Jesus wartet auf dich. Du darfst kommen. Der Herr möge dir Mut schenken zu dieser großen Entscheidung. Amen. Amen. Jetzt wird